Wir haben uns sehr auf diesen heutigen Morgen gefreut. Wir danken, dass wir hier sein dürfen. Schön auch, diese Halle gefüllt zu sehen. Es ist unsere letzte Station der diesjährigen Sommertournee. Wir waren jetzt im deutschsprachigen Bereich mit heute. Insgesamt hatten wir 7 Veranstaltungen mit der Veranstaltung auch am Abend, solche Tage. Und dann waren wir noch in der Ukraine während fast 2 Wochen, hatten dort auch noch 7 Stationen als Familie besucht. Und dies ist so ein bisschen der teils wehmütige Abschluss. Es ist etwas Wunderbares, wenn man zusammen die Gegenwart Gottes erleben darf, wenn man nicht mehr als derselbe nach Hause gehen muss, wie man gekommen ist. Das ist auch etwas sehr Schönes, das wir immer wieder erleben durften während dieser Sommertournee. Und es ist unser Gebet gewesen und unsere Erwartung jetzt für heute, dass sich das heute wiederholt an diesem Ort, dass wir nicht als dieselben wieder nach Hause gehen, wie wir gekommen sind. Gibt es so etwas? Ja. Freuen wir uns darauf. Wenn Gott gegenwärtig ist, ist das möglich. Wenn er nicht gegenwärtig ist, wenn wir nur Religion auf uns tragen, glaube ich, gehen wir heute so nach Hause, wie wir gekommen sind. Ich möchte aber diesen Morgen, bevor wir zum ersten Speisegang dann kommen, möchte ich etwas dokumentieren, etwas einführen, damit dann die Lieder, die Beiträge auch meiner Familie ihren Platz finden in euren Herzen, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt, warum wir eigentlich hier sind. Es gibt in der Welt viele Probleme, das brauche ich nicht extra zu erklären, nicht? Die Zeitungen, die Medien berichten uns täglich, wie die Entwicklung, wie die Tendenz ist. Es ist ein Wetteifer um die Wiederherstellung des Friedens. Es ist ein, ich würde sagen, fast gegenseitiges sich die Köpfe einschlagen im Gange, wer wohl der Beste ist in Frieden schaffen, nicht? So sind wir Menschen, die Politik ist eigentlich ein einziger Wettstreit. Ich würde es am besten so vergleichen, es ist wie wenn sich 5 darum prügeln, wer von ihnen der Demütigste ist. Jeder sagt, ich mache es besser, lass mich ran und lass mich ran. Und jeder bringt wieder eine neue Theorie, wieder eine neue Lehre, wieder irgendeine Idee halt. Uns, was uns bewegt, Theorien, glaube ich, haben wir lange genug erlebt, lange genug gehört. Ich sah gerade gestern, ich weiß, im Flugzeug war es, irgendwo eine Zeitung mit einem Bild, wo der Kanzler irgendwo eine neue Reform ansagt und dann stehen die Leute erschreckt so im Wohnzimmer drin, nein, nicht schon wieder eine Reform. Man hat genug von Reformen, hat genug von neuen Ideen. Wir sind der Meinung, es braucht mehr, es braucht etwas, das über dem theoretischen Bereich liegt. Wir brauchen eine Berührung mit einer Kraft, die uns wiederherstellt. Wir brauchen etwas, das an etwas an uns wirkt, was wir in uns selber nicht haben. Wenn wir die Menschheit versucht, ich denke jetzt, wenn ich es so vom biblischen Zeitmuster her anschaue, die Menschheit versucht seit 6000 Jahren, sich zu verbessern. Und sie ist resigniert dabei. Woher ich das weiß? Vielleicht fragst du dich, warum resigniert? Ich kann dir sagen, die Menschheit ist resigniert von dem ewigen, sinnlosen Versuch, sich auf eine höhere Stufe zu heben. Zugegeben, wir haben Wohlstand erreicht, aber jeder von uns weiß, was das bedeutet. Es geht uns schlimmer denn je. Wir arbeiten seit Jahren auf einem psychisch Leiden zusammen. Wir haben ein bisschen Einblick in fast sämtliche Kirchen, die es gibt, auch natürlich in alle möglichen sonstigen Hintergründe. Wir können es mit Sicherheit von der Basis her sagen, je mehr der Mensch versucht, sich aus dem Sumpf seines Elendes zu retten, desto schlimmer wird es mit ihm. Und die Menschheit ist resigniert davon, Hilfe zu schaffen. Und ich sage dir den für mich wichtigsten Beweis, woran ich erkenne, dass die Menschheit resigniert ist. Auch die Christenheit ist resigniert, wenn man es genau anschaut. Ich sehe es daran, dass wir angefangen haben, uns einzubilden, es wäre ja schon alles gut. Jahrhundertelang, jahrtausendelang hatte der Mensch wenigstens noch die Courage, Sünde Sünde zu nennen. Er war noch im Kampf gegen das Böse, er war noch dabei, sich auf irgendeine Weise auf einen höheren Stand zu entwickeln. Er ist müde geworden, er hat es nicht erreicht. Also hat er sich in der ganzen Denkweise umgestellt und heute können wir von Sünde schon gar nicht mehr sprechen. Wenn du heute von Sünde redest, sagen alle, schweig, schweig. Es kann nichts von Sünde geredet werden. Das ist nicht in Ordnung. Das ist keine Sünde. Man versucht einfach die Taten gerecht zu sprechen, dass es in dieser Weise nicht mehr Sünde ist, was man jahrhundertelang Sünde geheißen hat. Aber seht ihr, das ist eben Theorie. Wenn du einem Menschen vergiftetes Wasser zum Trinken gibst, schlechtes Wasser zum Trinken, und er wird immer mehr krank davon, er verelendet immer mehr durch dieses Wasser, kannst du doch die Situation nicht retten, indem du das Wasser als gesund und heilig erklärst, nicht? Das nützt doch nichts. Es hilft doch nichts, wenn wir sagen, Sünde ist nicht mehr Sünde. Solange wir dieses giftige Wasser trinken, werden wir uns kategorisch weiter vergiften. Wir kommen mit einer Behauptung daher, die klingt zuerst einmal sehr hart, aber wir sind nicht gekommen, um harte Behauptungen, um Aussichtslosigkeit zu verbreiten, sondern um dahinter einen Weg, eine Möglichkeit zu zeigen, mit der wir vielleicht noch gar nicht mehr gerechnet haben. Was es braucht, um die Menschheit wiederherzustellen, das ist jetzt die negative Behauptung, wir behaupten, es braucht nicht weniger als göttliche Kraft. Es braucht nicht weniger als göttliche Weisheit. Es braucht nicht weniger als ein Wunder. Ich würde mal sagen, niemand kann diese Welt, niemand kann diese Menschheit leben oder gesund machen. Niemand kommt hier unten zurecht als derjenige, der diese Welt gemacht hat. Das ist unsere sture, feste Behauptung. Aus eigener Erfahrung, der eigenen Anstrengung vielleicht, der religiösen Anstrengung heraus, wissen wir haben nicht die geringste Chance. Mensch, richtig Mensch sein, nach der Weise, dass wir funktionieren, kann nur Gott selber. Das ist jetzt, ich sag mal, die entmutigende Seite. Solange ist sie aber nur entmutigend, wie wir versuchen, dieser Aussage, das ist wieder mal eine These, dieser Aussage zu widersprechen. Solange die Menschheit denkt, sie kriegt es selber in den Griff, lässt Gott es zu, dass sie sagt, gut, dann versucht es doch. Er gibt, so sagt es in Römer 1 und 2, er gibt die Menschen ihrer eigenen Weisheit preis. Er sagt, gut, solange ihr es denkt, ihr könnt es selber, dann versucht es doch weiter. Gott hat Zeit, nicht? Und er gibt uns die Gelegenheit, uns anzustrengen, neue politische Wege zu suchen, neue wirtschaftliche Wege, neue religiöse Wege. Er gibt uns philosophische, psychologische Wege. Immer Neues lässt er uns erdichten und erdenken. Und schaut dabei zu und denkt sich, wie lange wohl geht's noch, bis der Mensch endlich gebührend kapituliert. Wann endlich haben wir verstanden, dass Menschsein nur Gott leben kann? Das ist eine Behauptung, die ich jetzt einfach so in den Raum stelle. Denn die Heilige Schrift sagt, dass der Mensch aus einem einzigen Grund geschaffen wurde. In die Gemeinschaft mit Gott. Hinein in Gott selber. Der Mensch wurde geschaffen, dass Gott den Menschen lebt. Es war nie der Gedanke Gottes, dass er einen Menschen macht, der einfach losgelöst von ihm sein Friedensreich hier unten baut. Das können wir am Anfang in der Heiligen Schrift lesen. Gott wandelte mitten im Garten. Da war der Baum des Lebens, das war Christus, der mitten im Garten drin wandelte. Die Absicht Gottes war, dass er durch seinen Geist den Menschen lebe. Dass er in Menschen drin sein Wollen, sein Wirken, seine Gedanken, sein Verlangen, alles in ihn hineinlege. Kannst du dir sowas vorstellen? Du kannst es dir schon vorstellen. Überleg mal, woher hast du Hunger zum Beispiel? Das hat einer in dich hineingelegt. Woher hast du Bedürfnisse? Das hat einer in dich hineingelegt. Die sind nicht einfach so da. Die wurden geschaffen, alle deine Bedürfnisse. Und so hat er auch alles geschaffen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Aber siehst du, der Mensch ist aus diesem Ursprung herausgetreten, er hat das verlassen, er hat sein Paradies verloren, er hat die Herrlichkeit Gottes verloren, sagt die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift in Römer 3, 23 sagt, alle Menschen, nicht eine Ausnahme, alle Menschen ermangeln der Herrlichkeit Gottes, sie haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und das ist unser Schicksal heute. Solange wir es aus einer Kraft versuchen, solange nicht Gott selber die Menschheit leben kann, sind wir verloren. Darum brauchen wir mehr als Theorien, mehr als neue Systeme, mehr als neue Ideen. Wir brauchen eine neue Begegnung mit dem, der alles geschaffen hat. Und jetzt kommt die gute Seite. Wir sehen, dass es in der ganzen Geschichte, 6000 Jahre zähle ich von der Heiligen Schrift her, dass es nie einen zweiten Beweis gegeben hat, außer vor 2000 Jahren in Jerusalem. Es gab keinen zweiten Beweis einer Veränderung in den Menschen, der bewiesen hat, dass der Mensch sich wirklich verwandeln kann, als der Beweis vor 2000 Jahren, der durch Christus gebracht wurde. Du kannst mir jeden Religionsstifter nennen. Wir kennen uns ziemlich gut aus im ganzen Umfeld. Du kannst mir jeden Philosophen nennen, jeden Religionsstifter. Du kannst mir nennen, wen du willst. Und ich beweise dir, diese Menschen haben alle Theorien gebracht, die die Menschheit nicht verwandeln konnte. Wir brauchen Verwandlung. Wir brauchen eine Kraft, die uns verwandelt. Es gibt nur einen einzigen Beweis in der ganzen Menschengeschichte, und das ist Jesus Christus. Als er gekommen ist, haben sich Menschen vor den Augen der Menschen wirklich verwandelt und bleibend verwandelt und verwandelt ins Gute hinein, auch wenn man das nachher verlästert und verfolgt hat. Aber seht, ich möchte daran erinnern, dass es so war. Wir meinen manchmal, Jesus wäre allein vollkommen hier unten gewandelt und seine Zeichen und seine Wunder hätten die Menschen irgendwie zur Umsinnung gebracht, aber das stimmt gar nicht. Erkenne, sobald er, der Sohn Gottes, zu den Menschen gekommen ist, sobald er gekommen war, haben wir Folgendes erlebt. Bevor er noch Zeichen und Wunder gewirkt hat, als dieser Jesus nur schon die Straße entlang ging und einem Fischer, irgendeinem Fischer oder den Fischern, ein Wort zugerufen hatte, zum Beispiel, folge mir nach, konntest du erleben, wie seine Worte, folge mir nach, etwas in diesen Menschen total verändert hat. Wir lesen am Anfang in den Evangelien, wie diese Menschen auf eine einzige kleine Berührung, auf ein einziges Wort hin, sogleich ihre Netze fallen ließen. Die einen verließen Vater und Schiff und Beruf und waren sofort zur Stelle, ohne dass er ein Wunder getan hatte, so wie wir das klassisch als Wunder empfinden. Jesus kam und sah auf einen Baum hoch, da war dieser Oberzöllner, man könnte sagen ein Obersünder, denn Zöllner und Sünder waren austauschbare Begriffe zu jener Zeit. Er sieht diesen Zachäus, der ihn noch nie geschaut hat, am Baum oben hängen, du weißt es noch von der Kinderstunde her, nicht? Da hängt er oben im Geäst, will Jesus sehen, Jesus hält an, schaut ihn an und sagt, Zachäus, komm runter vom Baum, ich muss heute bei dir übernachten. Dann kommt dieser Oberzöllner runter, unverbesserliche Menschen, das weiß jeder. Er kommt runter, steht fast in Achtungsstelle vor Jesus, neigt sich und sagt, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens den Armen geben. Und wenn ich irgendetwas durch falsche Anklage mir erworben habe, will ich es vierfach wieder erstatten. Willst du mir sagen, das sei kein Beweis, dass Jesus Menschen verwandeln kann? Ich sage dir, keine Philosophie, keine Religion. Nicht irgendetwas kann Menschen verwandeln als der lebendige Gott selber. Dieser Zachäus war von der Stunde an nicht mehr derselbe. Und so lesen wir es überall. Sie verließen ihre Netze. Wo Jesus durchkam, waren die Menschen schon anders, nur schon weil er da war. Er hat sie, so denke ich es persönlich, er hat sie manchmal vielleicht nur angeschaut. Nur einen tiefen Blick in die Augen und die wussten, wo es lang geht. Es steht geschrieben in ihm, in Christus, war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Weißt du, was das bedeutet? Das Leben, er sagt, ich bin das Leben. Das Leben, das in Christus war, war das Licht der Menschen. Nicht seine Worte. Nicht Theologie, die aus seinem Mund kam. Nicht religiöse Formeln. Nicht irgendwelche gesetzlichen Vorschriften. Er war das Leben pur. Er trug Leben in sich pur. Darum, als dieser Mann erschien, sind die Leute der Kraft des göttlichen Lebens in Person begegnet. Und in dieser Verbindung, sage ich dir, das ist die Verbindung, die wir suchen, das ist die Verbindung, die wir brauchen, das ist die Verbindung, die wir heute anstreben. In dieser Berührung mit dem Leben Gottes, mit Gott selber, mit seiner Person, waren die Menschen schon bei der ersten Berührung in Begriff verwandelt zu werden. Sieh die Samariterin, eine Schlampeck würde man heute vielleicht sagen, oder heute eben nicht mehr. Heute wäre sie wieder sakrosankt. Aber eine Frau, die eben Sünderin war damals, Jesus sagt ihr, gib mir zu trinken. Sie sagt, warum bietest du, ein Jude, mich, eine Samariterin, um Wasser? Das geht doch normalerweise gar nicht. Wir sind so verachtet in euren Augen. Er sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten und ich würde dir Wasser geben, lebendiges Wasser. Ein Wasser, wenn du es trinkst, du wirst nie wieder Durst haben, bis du am Ziel bist. Das quillt bis ins ewige Leben, sagt er. Das Wasser, das ich dir zu trinken geben würde, das würde bis hinein ins ewige Leben zu einer Quelle in dir werden. Dann sagt diese Frau, gib mir dieses Wasser. Ich mache es ein bisschen kurz, die Geschichte. Gib mir dieses Wasser. Und dann sagt Jesus zu ihr, gut, aber hol zuerst deinen Mann. Dann wird es einen Moment still. Und sagt sie, ich habe keinen Mann. Dann sieht er sie in die Augen, schaut ihr in die Augen und sagt, oh, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Vier Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, oder fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Was ist geschehen? Von diesem Moment an ist diese Frau Jesus verfallen. Sie sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann geht die Fragerei los. Sie wird ihn nicht mehr los. Sie lässt ihre Wasserkrüge stehen. Sie rennt ins Dorf runter und ruft überall, kommt her, ich habe einen Menschen gefunden, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt her und seht, ob dieser nicht der Christus ist. Ich sage dir eines, diese Frau war von dieser Stunde an mit dieser einzigen Begegnung, mit diesem einzigen Wort, das Jesus zu ihr gesagt hat, ein peinliches Wort sogar, war sie ein ausgetauschter Mensch. Ich sage dir, die Frau war nie wieder dieselbe. Wer immer mit Jesus eine Berührung hatte, nur schon die Berührung selber, bei ihm hat buchstäblich eine neue Zeitrechnung begonnen. Dass wir heute 2003 haben, weißt du, dass das nur ein Typus ist? Das ist nur ein Denkmal, ein Denkzeichen. So ist Jesus. Er ist nicht nur eine neue Zeitrechnung für eine ganze neue Welt. Das hat er nur als Denkmal zurückgelassen, dass wir nie wieder vergessen, dass er da war. 2003 nach Christus. Nach Christus. Vor Christus und nach Christus eine neue Zeitrechnung. Aber siehst du, das ist nur ein Typus. Das bedeutet, wenn du auch heute, 2003, mit dem, der auferstanden ist, mit Christus, heute eine Berührung hast, wird bei dir in deinem Leben eine neue Zeitrechnung beginnen. Nicht, weil er theologische Worte, gesetzliche Forderungen an dich gestellt hat. Nicht, weil er irgendetwas anderes getan hat, als dass er dir persönlich in der Kraft seines Lebens eine Berührung geschenkt hat. Kannst du das erfassen? Er sagt, hole deinen Mann. Sie hat doch um Wasser gebeten. Um das lebendige Wasser, darf ich jetzt fragen, hat er ihr dieses Wasser vorenthalten? Wer ruft es mal? Wann hat er ihr denn dieses Wasser gegeben? Na, er hat es in dem Moment gegeben, als er sagte, so viele Männer hast du gehabt und der jetzt ist nicht dein Mann. Siehst du es? Er hat ihr die Wahrheit in Liebe gesagt. Er hat sie zurück in die Wirklichkeit geführt. Er hat sie einer Sünde überführt. Und das war das Licht des Lebens, das in ihr Leben eingebrochen ist. Sie spürte, dass in dieser Wahrheit, dass in dieser Berührung, in diesen Worten Leben pur ist. Sie spürte, als diese Worte an sie ergingen, dass ihr ein Stein vom Herzen fiel, weil er sie nicht verdammt hat. Er hat die Sünde aufgedeckt und floss gleichsam mit seinem lebendigen Wasser, mit seinem Wort. Ein lebendiges Wasser floss in sie hinein, das sie reinwusch. Sie spürte, wie das aus ihr ausgewaschen wird in diesem Moment. Sie spürte, wie sie ein neuer Mensch wird. Sie spürte, wie das Verlangen nach Reinheit, nach Heiligkeit, nach Unversehrtheit in sie eindrang, weil er zu ihr gesprochen hat. Er hat durch das, was er sprach, ihr lebendiges Wasser von seinem Geist mitgeteilt. Siehst du, und das ist das Geheimnis. Wenn Jesus zu uns spricht, ist es egal, was er spricht. Wir möchten manchmal lieber nur noch die guten Worte hören. Wollten die Menschen schon immer. Darum haben sie die Propheten alle getötet und verfolgt. Wir möchten immer nur das Gute hören, aber du sollst heute wissen, wenn er es ist, der zu dir spricht, wenn er es ist, der gegenwärtig ist in dem, was gewirkt und getan und gesagt wird, dann wird das, ob es dich von einer Sünde überführt, ob es dich tadelt oder lobt, ob es dich hochhebt, mal äußerlich gesehen oder niederschlägt, es wird dir eine Berührung sein, die du nie wieder vergisst, die dich heilsam treffen wird, die dich verwandeln wird. Du wirst nicht mehr als derselbe nach Hause gehen. Denn das Leben ist das Licht der Menschen. Wir sind hier, um von diesem Leben nicht nur mit Worten zu zeugen. Wir sind hier, um zu bezeugen, wir wurden von diesem seinem Leben erfasst. Ich möchte das Zeugnis bei mir persönlich ansetzen. Meine Familie tut es dann auf ihre Weise. Ich wurde vor jetzt über 26 Jahren in Zürich nicht von Theologie, sondern von dem, über den die Theologie lehrt, getroffen. Ich war ein einfacher Automechaniker, ich war damals 21 Jahre jung Ich habe nichts anderes im Sinn gehabt, als mein Leben zu genießen. Ich konnte mit Christentum überhaupt nichts anfangen. Du kannst mein Buch hier, Herr der Wandlungen, mitnehmen am Schluss. Da steht das etwas dann ausführlicher. Ich mache es hier ganz kurz. Ich war ein absoluter Verächter jeder Religiosität. Ich hatte nur eines im Sinn. Ich wollte mein Leben genießen. Ich wollte für mich schauen in jeder Form. Wenn irgend möglich, überall aus allem Kapitalgewinn irgendwelche Vorteile ziehen. Das war mein Lebensstil, schon damals mit 21. Religiöse Worte, wir waren überschwemmt davon. Meine Verwandtschaft, meine eigene Mutter, war überschwemmt ihre ganze Jugendzeit von Religion, von religiösen Worten. Sie hatte gläubige Eltern, die aber nicht lebten, was sie sagten, sondern religiös beteten, Bibel lesen und streiten und Tohuwabohu. So sind sie aufgewachsen, sie haben sich von jeder Religion total losgesagt und uns dementsprechend erzogen. Dann kommt ein Mensch in mein Leben, der zeugt von Jesus, dem Auferstandenen. Was er gesagt hat, ich konnte nur immer dagegen streiten, 3 Monate lang. Ich wehrte mich gegen jede Aussage, die irgend von einem Gott spricht, der da leben soll. Aber etwas hat mich berührt an diesem Menschen und ich wurde es nicht mehr los. Ich habe innerliche Prozesse durchgelitten, aber all diese konnten mich nicht richtig erwecken. Und siehe, eines Nachts im ganz normalen Schlaf erlebe ich plötzlich, wie ein normaler Traum sich zu wandeln beginnt, wie ich plötzlich in eine Dimension hineingenommen werde, die nichts mehr mit normalen menschlichen Träumen zu tun hat. Noch nie erlebt so etwas. Ich stehe plötzlich neben einem Mann, den ich nicht kenne und doch durch und durch irgendwie kenne. Ich weiß nicht, wer das ist, was das ist. Er lässt mich neben sich her, führt mich neben sich her, führt mich durch himmlische Herrlichkeiten. Er offenbart mir die Herrlichkeit Gottes. Ich habe eine Berührung mit himmlischen Orten. Ich stehe da mittendrin und weiß gar nicht, was ich hier tue. Und als das vorbei ist, erwache ich mit einem unbändigen Herzensschrei. In meinem Herzen schreit es, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ich bin dem lebendigen Gott begegnet. Ich sage nicht, ich habe Gott gesehen. Kein Mensch kann Gott sehen und dabei leben bleiben. Ich habe sein Wesen, seine Gegenwart durch und durch erlebt. Er hat mich berührt. Ich sage dir, von dieser Stunde an war mein Leben nicht mehr dasselbe. Eine neue Zeitrechnung begann. Was keine Theologie, keine christlichen Werbungen, nichts zustande gebracht hat, eine einzige Berührung mit dem Leben Gottes selbst, mit der Herrlichkeit Gottes selbst, hat bewirkt, dass ich bis heute, ich sage dir, 26 Jahre später, diese Berührung nie mehr losgeworden bin und nie um keinen Preis mehr wieder loswerden wollte. Weißt du, was geschehen ist? Von dieser Stunde an hatte ich nur noch ein Verlangen, da muss ich hin. Den muss ich behalten, die Herrlichkeit, die mich jetzt berührt hat, die muss ich allen Menschen weitersagen, das muss ich hinaustragen, da möchte ich drin bleiben. Weißt du, wie bei Zachäus, eine einzige Berührung, das war keine Predigt, das war keine Theologie, das war kein Wissen über Gott, ich habe nicht in der Bibel oder irgend sowas in diesem Zeitpunkt gelesen, es war eine Berührung mit dem, von der die Bibel zeugt. Kennst du diese Berührung? Der Herr sagt, ihr forscht in den Schriften, in den heiligen Schriften, du forscht die ganze Bibel, sagt er, weil du meinst, du hast in ihr das ewige Leben. Da kommen die Christen daher mit Johannes 3,16, ganz verkrampft. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen geborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben und klammern sich an Johannes 3,16. Und der Herr spricht, du forscht in den Schriften, weil du meinst, in ihnen das ewige Leben haben. Doch, hier steht's, Herr, du bist verpflichtet, mich zu retten. Aber zu mir wollt ihr nicht kommen, sagt der Herr. Zu mir wollt ihr nicht kommen. Ihr meidet jede Berührung, weil ihr Angst habt, ich könnte euch etwas sagen, was euch nicht passt. Ich könnte euch fehlleiten. Zu mir wollt ihr nicht kommen. Siehst du, ich wurde nicht von Theologie erfasst, sondern von dem, über die Theologie schreibt, von der die Theologie zeugt. Und von der Stunde an erfüllte sich alles in mir, was in der Bibel geschrieben steht. Von der Stunde an konnte ich nicht mehr selbstsüchtig sein. Ich hatte nur noch ein Begehren, so wie Zachäus. Ich möchte alles weggeben, was ich habe. Ich möchte frei sein, weil ich gespürt habe, Habsucht lässt dieses Leben von mir weichen wie eine Taube, die davon fliegt, wenn du sie verscheuchst. Ich ging in mein Geschäft schon am ersten Morgen erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Ich war Automechaniker. Ich wollte zur Arbeit. Ich wollte darin bleiben, in diesem Leben. Ich sagte, Herr, weiche nie wieder von mir. Dann kamen die üblen Gedanken hoch. Die gewohnheitsmäßigen Abläufe, lüsterne Gedanken, unreine Gedanken. böse Gedanken, irgendwelche üblen Dinge halt, Habsüchteleien, die kamen so von selbst hoch wie Holz, das im Wasser schwimmt. So ist halt der alte Mensch, oder? Ich stehe in meinem Geschäft keine 2 Stunden später und merke, die Herrlichkeit will mir von allen Seiten entweichen, wie ein löchriger Beutel, dem alles wieder entrinnt. Ich schreie innerlich und sage, was muss ich tun? Wohin geht die Herrlichkeit? Wie kann ich die festhalten? Und ich spüre, ich kann sie nur festhalten, wenn ich aufhöre, diese Dinge zu tun, die diese Herrlichkeit vertreiben. Kannst du das nachvollziehen? Die Menschen bemühen sich, religiöse Werke zu tun. Sie lesen in der Bibel, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Bemühen sich, religiöse Werke zu tun und irgendwie Gottes Leben zu berühren, irgendwie Gottes Leben zu finden. Und ich habe es andersherum kennengelernt. Ich bemühe mich, keine religiösen Werke mehr zu tun, damit ich das Leben Gottes nicht mehr verliere. Kennst du den Unterschied? Was du brauchst, ist eine Berührung mit dem Leben Gottes selber als Grundlage. Paulus sagt, ich will, dass dein Glaube auf Kraft Gottes und nicht auf Worte allein aufgebaut wird. Jesus sagt, ich möchte dir meinen Frieden geben, den überfließen, den die Welt nicht hat, damit du eine Instanz in deinem Leben hast. So sagt es dann Paulus, die Schiedsrichter ist in deinem Leben. Du brauchst das Leben Gottes als Grundvoraussetzung, die Kraft Gottes, damit du merkst, was dieses Leben rivalisiert. Und dann wirst du merken, du wirst nicht mehr huren. Das war das Erste, ich habe nicht mehr geflucht. Ich habe mich losgerissen davon, weil ich spürte, Fluch vertreibt Gott. Ich hörte auf zu huren, weil ich spürte, jede Form nur schon der unreinen Gedanken vertreibt die Herrlichkeit Gottes wieder. Ich habe aufgehört, nach Geld zu jagen. Ich habe all mein Geld verschenkt, weil ich merkte, dann habe ich am meisten die Gegenwart Gottes für mich. Das war etwas vom Ersten, das geschah in meinem Leben. Ich habe mein Leben ausgeräumt, ohne dass mir eine Bußpredigt gehalten hat, weil das Leben Gottes kostbarer ist, als was du irgend hier unten für dich haben könntest. Oh, wir Christen zäumen das Pferd überall beim Schwanz auf heute. Wir versuchen immer von der anderen Seite her, wir versuchen den anderen, einander Gesetze aufzuerlegen. Du sollst, ein Christ soll nicht und so, was ein Christ nicht alles soll und nicht soll. Dabei wissen sie gar nicht, warum das Ganze. Ich weiß warum. Nachdem ich einfach Zeugnis gegeben habe und dieses Leben einfach ergriffen habe, wie Paulus sagt, ergreife dieses ewige Leben. Als ich es einfach ergriffen habe, nicht mehr losließ, merkte ich von allein, was dieses Leben rivalisiert. Und sieh an, hernach las ich in der Bibel, dass genau das als Sünde bezeichnet wird, was mir immer überall das Leben Gottes wieder rauben wollte. Plötzlich merkte ich, es ist identisch. Ah, jetzt habe ich verstanden, so ist ja die Bibel entstanden. Menschen hatten Berührung mit Gott selber. Sie hatten Berührung mit den Gesetzmäßigkeiten, mit den Kräften der himmlischen Welten, mit Gott selber eben. Und in diesem Umgang mit Gott lernten sie zu unterscheiden, was in der Gegenwart Gottes tauglich ist und was nicht, was uns mit ihm näher verbindet und was uns wieder scheidet von ihm. Und dann schrieben sie auf, das ist Sünde. Sie haben den Menschen erklärt, das ist Sünde, wenn du dieses oder das tust. So sind die evangelischen und die Briefe entstanden, die Pastoralbriefe und so weiter im Neuen Testament. Aber siehst du, wir verstehen heute auch die Bibel nicht mehr. Wir nehmen die Bibel als neutestamentliches Gesetzbuch und lesen darin, wie sich jetzt ein neutestamentlicher Christ zu verhalten hat. Und dann üben wir das gewissermaßen ein. Wir kommen daher und versuchen uns zu verbessern, einfach im Namen Jesu jetzt. Und merken gar nicht, dass es nicht deshalb gegeben wurde. Es wurde gegeben, damit die Christen wissen, was das Leben hindert. Aber es ist bei der uralten Botschaft geblieben. Jesus sagt, ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Äonisches Leben. Hast du dieses Leben? Wir sind hierher gekommen, um zu sagen, uns hat dieses Leben berührt. Wir sind diesem Leben verfallen. Dieses Leben ist ein Motor in uns, der dreht und dreht. Und wenn wir in Sünde fallen, kommt so ein Heimweh nach diesem Leben in uns hoch. Dieser Motor treibt uns aus der Sünde hinaus. Wir können nicht mehr sündigen und leben dabei. Es verzehrt uns. Die Sehnsucht wird so groß, dass es zu einem Feuer wird. Wir müssen davon ablassen. Es ist ein heiliger Zwang auf uns. Kennst du dieses Leben? Kennst du diese Kraft? Ist dein Glaube auf Worten gegründet oder auf der Kraft Gottes, auf dem Frieden Gottes, auf der Freude Gottes, auf der Gegenwart Gottes? Wir sind hier zu sagen, uns hat dieses Leben ergriffen, als ganze Familie. Das ist ein Geheimnis für die Welt. Aber unsere Kinder bis zu den Kleinsten runter kennen dieses Geheimnis, weil sie es berührt haben, weil wir miteinander darin leben. Unser Leben ist in der Gegenwart dieses Lebensstromes, dieser Kraft, zu einem beständigen Strom geworden, zu einem Strom des Friedens. Hast du auch einen Strom des Friedens zu Hause? Ich rede jetzt nicht von Konferenzen. Ich rede nicht von sonnigen Höhen der Konferenzen, ich rede nicht von Missionsberg, ich rede vom Familienberg hier. Hast du bei dir zu Hause einen permanenten Strom des Friedens? Hast du in deinem Leben einen permanenten Strom des Friedens, der im Gegenteil immer mehr zunimmt, nicht abnimmt, sondern immer mehr zunimmt? Wir sind hier, um zu sagen, dieser Strom existiert, der existiert hier, der funktioniert in unserem Leben und er soll in deinem Leben funktionieren. Aber ich möchte dir heute mit diesem Tag etwas nahebringen. Du sagst vielleicht, weil du das Wort Gottes in der Hand hältst, sagst, es steht geschrieben, 1. Johannes so und so, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und du sagst bei dir selber, weil ich an Jesus glaube, habe ich ewiges Leben. Und meinst damit, ich komme dann mal in den Himmel. Und wir sind hier, um zu sagen, dieses Wort ist schon in Ordnung, wenn du glaubst, dass du mal in den Himmel kommst. Aber dieses Wort, das du dort gelesen hast, an dem du dich immer festklammerst, sagt eigentlich etwas ganz anderes. Dieses Wort ist ein Erkennungsmerkmal von Christen unter Christen. Dieses Wort sagt uns, wenn einer behauptet, er hat den Sohn, er hat Jesus, dann hat er Leben Gottes in sich. Dieses Wort sagt, du erkennst einen wirklichen Christen daran, dass das Leben Gottes ihn impulsiert, dass er einen Strom hat. Wie Jesus sagt, wenn du wirklich so glaubst, wie die Schrift sagt, dann wird aus deinem Leib ein Strom des Lebens ausgehen. Wer den Sohn hat, der hat tatsächlich Leben in sich. Richtig, danke für die Korrektur. Wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe, Leibesmitte, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Beachte, aus der Leibesmitte steht dort geschrieben, nicht aus dem Mund. Wenn du heute Worte hörst, sind es nicht die Worte, die etwas an dir verändern, sondern was aus der Leibesmitte, was durch den Geist, durch die Kraft des Geistes abgedeckt wird. Nun möchte ich meine Rede langsam beenden und möchte das zusammenfassen mit einem Ausspruch Jesu aus dem hohenpriesterlichen Gebet, um diese Aussichten, die er uns gebracht hat in seiner Person, noch einmal zu vergegenwärtigen. In seinem hohenpriesterlichen Gebet nachzulesen, Johannes 17, Johannes Evangelium, betet Jesus dort in Vers 22, ich nehme es genau, denn wir haben heute Schriftgelehrte unter uns, dann wollen wir das nicht ungenau lesen. Er betet dort, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und jetzt höre, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich fasse dieses Wort nochmal zusammen. Jesus behauptet hier in seinem hohenpriesterlichen Gebet, die Herrlichkeit, Vater, die ich von dir habe, habe ich ihnen gegeben. Was ist das für eine Herrlichkeit? Er sagt, du in mir, ich in dir. Er sagt, ich in ihnen und du in mir und sie in uns. Kannst du das erfassen? Ich sage dir, das ist die Antwort, die Gott auf diese Not hat in dieser Welt. Für die ganze Weltsituation, es ist die Antwort, die Praxis, die uns rettet. Es ist die einzige Praxis, die Kraft hat, die genügt. Es bedeutet, dass nicht du für Gott ein religiöses, christliches Leben lebst, dass nicht du versuchst, aus deinem Erkennen heraus, wie du meinst, Gott zu verstehen, Gott zu gefallen suchst. Es bedeutet, dass er in dir ist, dass Christus selber lebendig als Person in dir wohnt. Und auch hier darf ich wieder eine Korrektur anmelden. Wir Christen, wenn wir heute sagen, die meisten, wenn sie sagen, ich habe Jesus in meinem Herzen, das haben sie diesen Schriftstellen entnommen. Galater 2,20 zum Beispiel, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dann sagen sie, ach, ich habe Christus im Herzen, in meinem Herzen wohnt Christus. Und sie meinen damit nichts anderes, als wenn man vielleicht sagt, ich habe ein Herz für Jesus. Oder wenn ich sage, ich habe den Onkel Hans in meinem Herzen. Ich habe die Tante Bertha in meinem Herzen. Aber die Heilige Schrift sagt, ich habe ihnen, Jesus sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du, Vater, mir gegeben hast. Ich in ihnen, als Person. Nicht Theologie in ihnen, nicht Wissen über Gott in ihnen, sondern Gott als Person in ihnen. Der Sohn Jesus in ihnen. Und siehst du, dieses Geheimnis war schon wirksam, während Jesus in seinem Leibe war.
Denn er sagt seinen Jüngern, noch bevor er auferstanden war, er sagt seinen Jüngern, bleibet in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er sagt, bleibet in mir. Wenn ihr in mir bleibet, werdet ihr viel Frucht tragen. Kann sie nicht erfassen. Bleibet in mir. Da ist er und da sind sie. Wie können sie in ihm bleiben? Wie ist er denn in ihnen drin? Er sagt, wenn der Geist gekommen ist, Johannes 14, Vers 20, sagt er, wenn der Geist zu euch gekommen ist, wird er euch die Augen dafür öffnen, dass ihr in mir seid und ich in euch. Sie haben es nicht begriffen, dass es schon zu seiner Erdenzeit so war. Aber das ist die Erklärung, wie ich es eingangs sagte. Wenn Jesus ein Wort sprach, wirkte sein Geist bereits in den Menschen das Wollen und das Vollbringen dessen, was er gesagt oder gefordert hat. Wenn er einem Krüppel sagte, strecke deine Hand aus, konnte der nicht erwidern, Herr, das konnte ich noch nie. Mit seinem Wort, strecke deine Hand aus, war gleichzeitig der Geist wirksam, der ihn befähigte, die Hand auszustrecken und die gleichzeitig die Hand heilte. Kannst du das erfassen? Er war schon in ihnen, schon als er da war. Sein Wort, seine Gegenwart, drang die Menschen ein. Durch seinen Geist begann er schon vorweg, die Menschen zu leben, sie zu befähigen, Dinge zu tun, die sie nie aus eigener Kraft tun konnten. Und dann spricht er, wenn der Geist gekommen ist, wird er euch unterweisen und ihr werdet erkennen, dass ihr in mir seid. Er wird euch das offenbaren, dass ihr in mir seid und ich in euch. Und sieh mal einer an, wie das funktioniert hat. Da ist Pfingsten. Da hast du diese rauen Fischer, ich sage mal diese Unverbesserlichen irgendwo, solange der Geist nicht ganz da war. Immer wieder wurden sie rückfällig. Aber mit Pfingsten, schau dir einen Petrus an. Schau dir diesen Petrus an, diesen Fischer, wie er schon 100 Mal in diesen Tempel ging, an dieser schönen Pforte vorbei. Immer wieder hat er diesen selben Mann dort sitzen oder liegen gesehen. Er bettelt wieder einmal mehr möchte er irgendein Lepta oder was weiß ich was von ihm empfangen, wenn es nur irgendetwas ist. An diesem Tag, nachdem der Geist Jesu gekommen ist, nachdem Christus, wie es gesagt hat, in den Menschen Wohnung genommen hat, um sie zu leben, in diesem Moment, als das geschehen ist, nach dieser Stunde hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Petrus steht vor diesem Kranken, vor diesem Krüppel und er spürt etwas in sich wirken, das er noch nie so erlebt hat wie vorher. Mit einem Mal realisiert er, dass er den Menschen nicht mehr mit den Augen gesehen hat, wie er ihn bisher gesehen hat. Bisher sah er ihn mit den Augen des Petrus, eines Fischers, mit den Augen eines Hilflosen, eines Hoffnungslosen, eines Ohnmächtigen, eines Unfähigen helfen zu können. Und so nimmt er verzweifelt halt seine Münze aus der Tasche und gibt sie ihm. Aber an diesem Tag merkt er, wie in ihm drin plötzlich, wie er mit den Augen Jesus sieht. Er merkt, wie das Erbarmen Jesu in ihm wirksam ist, wie der Geist Gottes aus ihm herausspricht, wie nicht mehr seine Worte sind, die sprechen, sondern der Auferstandene, der in ihm sagt, schau mich an. Oh. Die das nur nach außen sahen, sagten, ja, schau mich an, der macht sich ja zum Mittelpunkt. Wir müssen Jesus anschauen. Aber es war nicht Petrus, der sagt, schau mich an. Es ist der Redende in ihm, der Herr selber, der sagt, schau mich an. Und er schaut den Petrus in die Augen und er sieht, was er sehen muss. Das Leben kommt aus diesen Augen. Und er sagt, ich habe weder Silber noch Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, stell dich auf deine Füße. Und dann hüpft und springt dieser Mann wie ein Hirsch. Hey, mach mir das auch mal. Zeit, ich freue mich halt, wenn ich sowas erzähle. Er freut sich, er hüpft wie ein Hirsch, weil die Kraft Gottes, das Leben Gottes ihn getroffen hat. Er hat nicht Worte über Gott, er hat das Wort Gottes berührt. Das Wort Gottes hat ihn berührt. Und so geht dieser Fischer weiter und erkennt mit einem Mal, Christus ist nicht nur auferstanden und in den Himmel gefahren, er ist leibhaftig heruntergekommen durch seinen Geist und hat Leibesgestalt genommen, sagt der Fischer, in mir, ich kann es nicht fassen, in mir wohnt er. Paulus kommt daher und sagt, ich habe ein Geheimnis geoffenbart bekommen. Die ganze Religiosität, die ich hatte, meine ganzen Anstrengungen, habe ich in Abfalleimer geworfen dafür. Ich möchte nur noch eines, ich habe erkannt, dass der Sohn Gottes selber in mir wohnt. Philipper 3, 5 fortfolgende. Er sagt, ich möchte jetzt alles für Dreck achten, was irgendwie dieser Erkenntnis rivalisieren im Wege steht. Ich möchte nur noch eines, mehr und mehr von Christus gewinnen. Theologen sagen heute, du hast ja Christus empfangen, wenn du mal die Hand oben hattest. Paulus, der ihn kannte wie kein Zweiter, sagt, ich möchte mehr und mehr von Christus gewinnen. Aber wie? Er sagt, indem ich alles einbüße, was irgend diesem Leben Gottes in mir widerspricht. Was irgend dieses Leben rivalisiert, ich möchte es ausmisten wie Dreck. Ich möchte es nicht mehr der Rede wert achten. Und jetzt komme ich zu meinem Lied. Weil das singe ich dort. Ich bin sehr angetan von diesem Erlebnis von Paulus, weil es mir genauso widerfuhr vom Wesen her, nicht von der Art her. Aber Paulus war so ein richtiger Pharisäer, so einer, der so richtig das Gute tun konnte. Er hat es geschafft, nach seinen eigenen Aussagen, das Gesetz Gottes einzuhalten, unsträflich zu sein. Und er sagt, ich habe erkannt, das nützt mir alles nichts, nützt mir ein Dreck, wenn ich vollkommen wäre aus mir selber. Ich muss Christus gewinnen. Es geht weiter als über Vollkommenheit, menschliche Vollkommenheit hinaus. Gott möchte uns leben. Er möchte das Wort erfüllen, das er durch Jesus sagte. Er sagte, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das waren doch seine Ziele, nicht? Wie kannst du das außer er in dir? Christus kann Christ sein. Und so singe ich in meinem Lied, wenn ich 1000 Augen hätte, 1000 Ohren, 1000 Herzen, 1000 Füße, es nützt alles nichts. Ich brauche nicht mich selber aufzufrisieren, aufzustylen in meinem geistlichen, religiösen Leben, um irgendwie Gott zu gefallen oder Gott zu entsprechen. Das nützt mir alles nichts, denn er sagt, ich in dir und du in mir. Ich will zu dir werden, du sollst zu mir werden. Die Vereinigung in Gott. In ihn hineingeschaffen, sagt Kolosser 1,16. Hinein in ihn geschaffen, das ist das Ziel aller Dinge. Ich möchte nun dieses Lied singen und nachher werden wir essen. Versuch diese Texte glaubend aufzunehmen, denn das Geheimnis ist für alle hier zu nehmen. Es ist ganz nah, es ist nicht für Spezialisten, es ist für Kinder, für uns alle hier.